Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer, und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
Thorsten, da war ja mächtig was los irgendwie letzte Woche. Ne? Die Ereignisse, die haben sich ganz schön überschlagen.
Ja, wir haben so eine komplette Fahrradwoche hinter uns.
Genau, und über diese Fahrradwoche, da wollen wir jetzt heute im Podcast mal drüber sprechen. Also wenn du jetzt denkst, okay, du bist es so ein bisschen gewohnt, so ein Hauptthema zu haben, ein Problem, um das wir uns kümmern, wo das Fahrrad ein Teil der Lösung ist. Also das Fahrrad war ein Teil der ganzen Woche.
Das Fahrrad war ein Teil der ganzen Woche, ja, und auch ein Teil deiner Premiere, oder?
Auf jeden Fall, ich hatte eine richtige Premiere.
Erzähl doch mal.
Ja, wir waren ja letzte Woche Sonntag in Hamburg, da hat quasi unsere Fahrradwoche so ein bisschen gestartet, am Sonntag und nicht am Montag. Und das war das erste Mal, dass ich an einem Radrennen teilgenommen habe.
Mit dem Rennrad?
Also was heißt, nein, Moment, ich muss sagen, ich war ja schon mal auf dem gegen den Wind auf dem Flugplatz.
Okay, das ist auch ein richtiges Radrennen,
das stimmt. Das ist auch ein richtiges
Radrennen. Das ist ein Zeitfahren, aber diesmal war es ein richtiges Radrennen.
So ein Radrennen mit etlichen Menschen, die alle zusammen auf einmal gestartet sind und dann durch Hamburg gefahren sind.
Also 11.000 Leute waren es, um genau zu sein, und du bist auf der 100-Kilometer-Strecke gestartet, dein erstes Mal. Startblock E war es, ne?
Genau. Es geht um die Cyclassics. Also vielleicht kennst du das Radrennen oder bist vielleicht selber schon mal gestartet. Für mich war es das erste Mal und ich war mega überwältigt. Also es war irre.
Aber du warst doch ganz cool am Start, oder?
Ja, cool mit einem Ruhepuls von 120.
Okay, aber dann ging's los. Also wir sind ja auch zusammen gestartet. Ich hatte dir ja gesagt, ich bring dich ins Ziel. Ich fahre mit dir zusammen. Wie war es denn für dich?
Ja, also ich muss sagen, ich hatte wirklich riesen Panik vor diesem Start, weil ich das halt auch noch nie gemacht habe, mit so vielen Menschen auf einmal zu starten, und ich hatte nur diese Bilder im Kopf von der Tour de France oder so aus dem Fernsehen, wo die alle hier Domino Day spielen und beim Start schon alle direkt umgehauen werden, und ich hatte echt ein bisschen Angst irgendwie so vor so einem Sturz oder sowas, aber das ist nicht passiert. Wir hatten dadurch, dass wir für Team Stevens Bikes gefahren sind, ja einen sehr prämierten Platz in diesem Startblock und konnten direkt losfahren.
Ja, stimmt. Im Startblock waren wir vorne. Stevens Bikes hat für uns dafür gesorgt, dass wir im Startblock ganz vorne stehen konnten. Schönen Dank nochmal hier an die Firma Stevens, dass sie das möglich gemacht haben. Wir waren mit vier Leuten unterwegs und alle vier haben gesagt, wir fahren zusammen. Ne? Das war ja eigentlich unser Plan.
Genau, das war der Plan. Das hat auch ziemlich gut funktioniert.
Ja.
Also zumindest bist du bei mir geblieben.
Naja, doch, am Anfang war es, glaube ich, auch. Es ging ja relativ flott los. Also gerade wenn du sagst Tour de France, oder ich kenne ja auch ein paar andere Radrennen, ganz oft wird gestartet in so einer neutralisierten Phase. Das heißt, da wird einfach locker losgefahren und dann erfolgt der Startschuss einfach im fahrenden Feld. Aber das ist bei den Cyclassics tatsächlich anders. Da geht's ja an der Startlinie los und dann wird ja auch direkt losgeballert.
Ja, also wir, dadurch, dass wir Startblock E waren, mussten wir ja erstmal bis zur Startlinie fahren. Da war es ja auch noch so ein bisschen entspannt, wobei da ging es auch schon zügig los. Und dann ab der Startlinie war das ein absolutes Geballer. Also da habe ich gedacht, ihr fahrt ja alle wie die Berserker. Wenn ich das 100 Kilometer durchhalten soll, kannst du mich direkt begraben.
Aber es wurde besser, oder? Also ja, Anfang war schon echt
der heftig. Anfang war hart. Also ich glaube, wir sind die ersten 10 Kilometer mit einem 50er Schnitt gefahren. Und ich weiß noch, dass Michi und Nick mich regelmäßig am Rücken angeschubst haben, damit ich wieder irgendwie aufschließe, weil ich echt überhaupt nicht mehr konnte. Und das hat dann geklappt und du hast dann nur von vorne geschrien, das wird gleich besser, das wird gleich besser. Ich dachte, ja, verarschen kann ich mir selber.
Aber es wurde besser.
Aber es wurde besser, ja.
Also das Feld hat sich beruhigt, wir sind in eine schöne Gruppe reingekommen, fand ich jetzt eigentlich, die war, ja, war ganz okay, ganz harmonisch gefahren, und dann sind wir immer noch schnell, also immer noch weit über 40,
ja,
Richtung Schleswig-Holstein rausgefahren. Das war wunderbar. Hast du was von der Stadt gesehen? Also, weil du doch gesagt hast, es ist die schönste Radtour, die man durch Hamburg machen kann, weil kein Verkehr ist.
Also ich muss sagen, ich war so irgendwie im Tunnel, dass ich so wirklich nicht viel wahrgenommen habe. Also ich habe mich tatsächlich darüber gefreut, dass man so auf gesperrten Straßen gefahren sind. Das habe ich schon genossen, weil man sich keine Gedanken machen musste, ob irgendwo ein Auto kommt. Aber man hat sich so darauf konzentriert, irgendwie keine Verkehrsinsel mitzunehmen oder da einfach dran zu bleiben, dass man doch schon so im Sog war. Also zwischenzeitlich dann irgendwann, als wir, ich glaube in Wedel war es, da habe ich gedacht, so beim Fähranleger, oh, hier war ich schon mal, das kenne ich.
Ah,
so,
ja,
okay. Da habe ich dann auch ein bisschen was wahrgenommen, aber dann wusste ich auch, wo ich bin, und wusste, scheiße, ich weiß, was auf mich zukommt.
Wollte sagen, von da, es ist nicht mehr ganz so weit, aber es kommen noch ein paar Hügelchen.
Ja, Hügelchen sind gut.
Also wer Hamburg kennt, der weiß, dann geht's zur Blankenese, die Elbhügelchen hoch, aber trotzdem nach knapp 100 Kilometern schnellem Fahren, kann es einem dann schon ganz gut den Stecker ziehen, oder?
Ja, also das war schon echt krass. Also da habe ich auch das erste Mal gemerkt, was eigentlich auch so ein Feld bringt. Also ich bin ja, wie gesagt, noch nie wirklich viel Rennrad gefahren. Und wenn dann mal, ich glaube, einmal mit euch, mit der Mittwochsgruppe mitgefahren, da waren vielleicht 10 Leute da. Aber sonst bin ich ja keine Rennradfahrerin. Und so mit 40, 50 Leuten vor dir, da musst du noch nicht mal Windschatten fahren können, weil der Windschatten ist überall.
So. Das stimmt, der ist überall. Und der zieht einen auch ganz gut mit.
Der zieht einen mit. Und wenn du dann halt, wie ich jetzt an dem Berg so abreißt, dann bekommst du es erstmal volle Breitseite eine Klatsche, weil du dann erstmal diesen Windschatten nicht mehr hast und dann auch noch den Berg vor dir.
Genau, und oben am Berg ist dann keiner mehr da, ne?
Ja, also du warst Gott sei Dank dann wieder da irgendwann, weil ihr gemerkt habt, dass ich nicht mehr da bin.
Ja, wir haben ja gewartet. Und genau das ist, glaube ich, bei den Cyclassics das Fiese, wenn du dann oben auf der Elbchaussee alleine fahren musst. Das ist dann auch irgendwie noch mit 1% Steigung manchmal. Und bist die ganze Zeit irgendwie weit über 40 gefahren und fährst da dann nur noch 28 oder 30 oder auch nur, wenn du noch 33 fährst, kommt dir dann schon so langsam vor, das Ende des Rennens, du bist schlapp und da kommt irgendwie eine Gruppe rauscht an dir vorbei, du kommst da nicht mehr ran. Also das ist schon auch eine fiese Situation, da oben alleine zu fahren, finde ich.
Ja, vor allem man denkt sich so, ja, ich habe ja nur noch irgendwie 10, 12 Kilometer. Ja, das waren die härtesten.
Aber die machen alles kaputt, ne?
Ja.
Aber dann ging es ja wieder rein, Reeperbahn, da warst du doch schon wieder
entspannt, oder? Ja, da wusste ich dann auch, wo ich habe dann diese tanzenden Türme gesehen und habe gedacht, ah, ich weiß, wo ich bin, das ist nicht mehr weit bis zum Ziel und jetzt schaffst du das auch noch.
Also ich auf der Reeperbahn, die geht ja auch leicht bergan, da habe ich gedacht, Hut ab, da warst du schon wieder relativ entspannt, hattest schon einen entspannten Gesichtsausdruck, da bist du richtig hochgeschossen.
Ja, weil dann weißt du ja auch so, es nähert sich dem Ende und als du dann auf die Mönckebergstraße rauf bist und alle Menschen einfach auf diese Schilder geklopft haben, das war dann so richtig berauschend.
Ja, aber super Zieleinfahrt auch, ne? Ja. Da war richtig noch was los, alle Riesenlärm, alle haben getrommelt und dann hast du gar nichts richtig mitgekriegt, dass wir schon da sind, glaube ich, ne?
Nee, das hat mich auch so ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil so bei den anderen Rennen, die ich so mitmache, da ist dann so dieser Zielbogen und dann weißt du, okay, hier ist jetzt, ne, der Timer ist zu Ende und dann hören die auch auf. Und da war das halt so, du musstest ja noch ein ganzes Stück weiterfahren, damit du da nicht im Weg stehen bleibst und, keine Ahnung, die Zieleinfahrt blockierst. Und da habe ich irgendwie so gar nicht mitbekommen, wo das Ziel jetzt genau war. Also irgendwo.
Also es gab einen Zielbogen, das ist mal sicher. Wir haben ja noch beim Profirennen nachher da gestanden. Der war auch groß und der war auch auffällig, aber man nimmt den tatsächlich nicht so richtig wahr. Da bin ich ja bei dir. Und vor allen Dingen fährt man ja fast noch einen Kilometer weiter.
Ja, genau. Ich glaube, das war es dann am Ende, wo ich dann dachte, okay, dieses krasse Glücksgefühl, was du normalerweise bei so einem Rennen hast, wenn du durchgelaufen bist oder durchgefahren bist, das hatte ich da jetzt nicht, weil ich es einfach verpasst habe.
Das geht aber bei 10.000 Leuten oder 11.000 Leuten, glaube ich, auch nicht. Weil du kannst dir ja nirgendwo hinstellen.
Das genau, aber dafür, das Gefühl hatte ich dann halt eben, als ich da raufgebogen bin auf diese Mönckebergstraße. Das war schon quasi so dieses Gefühl, wo du dachtest, ach geil, du bist da.
Also wenn du das jetzt hörst und sagst, Mensch, bin noch nie Cyclassics gefahren, dann muss ich vielleicht auch mal machen. Tut dir keinen Zwang an, das ist, man kann das einfach machen, oder? Also da sind ja auch Leute wirklich noch Stunden später ins Ziel gekommen, die mit dem 28er Schnitt gefahren sind oder 30er Schnitt gefahren sind. Man muss nicht ohne Gruppe fahren, man muss nicht sich ins Getümmel stürzen. Man kann auch einfach alleine fahren oder zu zweit, zu dritt, zu viert. Also auf jeden Fall eine totale Empfehlung. Man kann Hamburg ganz neu erleben und das ist ein Riesenspaß.
Ja.
Also Anmeldung fürs nächste Jahr, würde ich sagen. Einfach schon mal vormerken und oh, man kann sich auch jetzt anmelden. Auf jeden Fall eine totale Empfehlung von uns, die Cyclassics in Hamburg, die BEMA Cyclassics in Hamburg einfach mal unter die Räder zu nehmen.
Jetzt, wie wir das hier so beschreiben oder diese Aufforderung mitzumachen, das klingt ja alles so ein bisschen rosig. Wir können ja aber sagen, es gab ja auch ein bisschen Stürze, ne? Und viele haben ja Angst davor, sich anzumelden wegen dieser Stürze. Also ich zähle mich mal dazu, weil mir ging es ja am Anfang genauso, dass ich da panische Angst vor hatte.
Ja, also das ist ja immer so, dass bei den Cyclassics es Stürze gibt. Das ist, glaube ich, auch gar nicht auszuschließen, weil 10.000, 11.000 Leute Radfahren, das ist logisch, wenn 11.000 Leute 100 Kilometer fahren, dass es dabei Stürze gibt. Das ist ja schon rein statistisch gar nicht anders machbar, würde ich sagen. Aber dieses Jahr hatten wir auch irgendwie einen schweren Sturz mit Hubschraubereinsatz und Abtransport. Ob das und was dabei rausgekommen ist, weiß ich gar nicht so ganz genau. Aber es werden immer mal wieder Horrorstories von schweren Stürzen erzählt. Die meisten Stürze enden glimpflich. Also meistens wird irgendwie hingefallen, alle fahren weiter, dann geht's auch direkt weiter. Dann hat man eine Schürfwunde oder eine kleine Prellung am Ellbogen oder sonst irgendwas und meistens bleibt alles heil. Diesmal war es ein schwerer Sturz dabei. Ja, passiert, kommt vor. Bei den Profis sind sie auch hingefallen auf gerader Strecke. Hast du es gesehen?
Ja, ich habe auch nur gedacht, ey, das ist wie in so einem Comic, wo ganz viele auf einem Fleck sind und dann rollt sich dieser Ball weiter mit ganz viel Staub.
Also ich glaube, man muss keine Angst vor den Stürzen haben. Man kann sich erstens natürlich aus dem Getümmel raushalten, dann fährt man halt ein bisschen langsamer. Man kann auch vorsichtig fahren, man kann auch gucken, mit welchen Leuten man zusammenfährt und dann sind Stürze zwar nicht ausgeschlossen, aber doch unwahrscheinlich. Ich bin jetzt 16 Mal mitgefahren. Ich bin einmal in den Sturz verwickelt gewesen.
Und du lebst noch.
Und der Sturz war blöd für mein Vorderrad, aber mir selbst ist, ich habe noch nicht mal eine Schramme gehabt, von daher alles gut.
Das finde ich auch faszinierend. Also ich hatte das dann ja auch auf der Strecke selber, ich bin ziemlich weit links gefahren. Ich weiß noch, Michi ist ganz weit rechts gefahren und zwischen uns waren dann halt irgendwie noch andere 12 Fahrer. Und einer davon ist so ein bisschen ins Schwanken gekommen. Ich weiß nicht wobei, aber seine Trinkflasche nicht richtig reingekriegt hat und dann irgendwie einen Ausreißer gemacht hat. Auf jeden Fall hat er einen dreifachen Salto um sich selber gemacht, hat riesig laut geschrien. Und du bist nur vorbei, bist gerade noch so ausgewichen und hast nur gedacht, boah, krass, der muss die Schmerzen seines Lebens haben. Und 50 Kilometer weiter am Ziel ist er irgendwie 5 Minuten nach dir ins Ziel eingerollt und hatte 2 Kratzer am Ellbogen.
Ja, also da ist der Schreck dann auch sehr, sehr groß, wenn man stürzt in so einem Feld. Das weiß ich und kenne ich auch. Und oft passiert ganz wenig oder gar nichts. Also von daher, ich würde sagen, die Stürze sind kein Grund, sich nicht bei den Cyclassics anzumelden.
Und wenn du jetzt sagst, 100 Kilometer ist dir zu viel, das ist vielleicht für das erste Rennen eine hohe Hausnummer. Es gibt ja auch noch eine 60-Kilometer-Runde.
Das Schöne war ja, wir waren sehr früh im Ziel und konnten jetzt das Profirennen natürlich noch super verfolgen. Wir waren auch, das muss man natürlich ganz ehrlich sagen, wir hatten natürlich bevorzugte Plätze. Wir waren auf der VIP-Tribüne eingeladen. Also es gab gar keine Tribüne, aber wir waren auf dem VIP-Platz eingeladen, direkt am Startzielbogen. Und was anders war als die letzten Jahre, die gegenüberliegende Seite der Bande war komplett frei für alle Zuschauer. Das heißt, die konnten die gleichen Platzierungen einnehmen, wie wir auf der anderen Seite auf dem VIP-Plätzen. Fand ich super, eine super Lösung. Radsport ist einfach der Sport, wo alle umsonst zugucken können, wo man keine Eintrittsgelder zahlen muss. Finde ich super gelöst, die neue Regelung. Von daher ist die Cyclassics auch zum Zugucken absoluter Tipp, finde ich.
Auf jeden Fall, und das haben auch viele genutzt. Also ich weiß, kann mich da noch erinnern an den Eritreer, der hatte ja einen riesen Fanclub dabei.
Das war Wahnsinn, oder? Ja, also das müssen ja alle Eritreer Deutschlands gewesen sein, die da als Fanclub aufgelaufen sind. Das war faszinierend und die haben den gepusht und geschrien, aber ist leider nur Dritter geworden.
Ja, aber immerhin aufs Treppchen gekommen.
Ja, aufs Treppchen. Er hat für seine Fans ist er aufs Treppchen gekommen, das stimmt. Aber gut, ich glaube, er hat sich mehr erhofft, aber naja, so ist das im Radrennen eben. Mal gewinnt der eine, mal der andere. Aber mega ja. Stimmung, was er
da. Auf jeden Fall. Ich fand es super spannend und für mich war es auch so das erste Radrennen, was ich so richtig live denn gesehen habe, auch so mit Profis und es war doch mal eine spannende Erfahrung.
Und abends wollen wir noch essen. Also Hamburg lohnt sich ja auch für einen Besuch immer, finde ich. Also von daher eigentlich rundherum gelungen, oder?
Auf jeden Fall. Wir waren lecker essen und dann ging es ja auch schon direkt weiter mit unserer Fahrradwoche.
Ja, dann ging es weiter. Stevens hat ein neues Fahrrad vorgestellt und hat uns eingeladen, das Fahrrad mal einen ganzen Tag zu testen. Erstmal eine Schulung, was die Ingenieure, was die Designer sich gedacht haben bei dem Rad, was die Idee dahinter ist. War total schön schon in Hamburg in der Innenstadt. Und dann sind wir aus der Innenstadt mit Radguides los und haben das Fahrrad getestet.
Genau, da hast du quasi nicht nur das Fahrrad so kennengelernt, sondern auch die Stadt selber nochmal irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich fand diese Kombination total genial gelöst.
Aber wir haben ja schon mal gesagt, wir kennen doch schon fast alle Radwege in Hamburg, oder?
Ja, also es gab tatsächlich auch auf dieser Guided Tour ein paar Stellen, die ich auch schon kannte, wo ich dachte, okay, hier bist du auch schon mal gewesen. Aber es sind trotzdem immer wieder Wege dabei, die man nicht kannte. Und vor allem auch diese Background-Infos zu den einzelnen Orten, wo du denn da lang fährst, fand ich auch total interessant. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass ein Bus durch die Elbe fährt.
Ach so, den hatte ich schon mal gesehen. Marlene redet gerade von Entenwerder. Da ist es gibt einen Schwimmbus. Also ein Amphibienbus und der fährt ins Wasser und fährt auf Land und der ist in Entenwerder, fährt er ins Wasser, da ist da seine Rampe zum Rein- und Rausfahren und da sind wir auch vorbeigefahren, das ist auch super interessant da hinten, finde ich, aber gut, ja. Die Ecken kannte ich auch schon, also was mich ein bisschen gewundert hat, da sind wir da hinten durch den Hafen gefahren und wie schnell wir beim kurzen Olaf, bei dem Signabau, bei dieser Bauruine oder was auch immer, wie ich das nennen will, weiß ich gar nicht, die neu gebaut wird an den Elbbrücken. Wie schnell wir denn da waren, da war ich ein bisschen überrascht und die Strecke kannte ich noch nicht zum Beispiel.
Okay, also war auch für dich noch was Neues dabei?
Ja, zum Beispiel auch, habe ich immer gesehen, wenn man am Großmarkt vorbeifährt und raus aus der Stadt, gerade das ist so eine Rennradtour, wo man immer schnell ins Grüne kommt, dann fährt man unter der U-Bahn, unter der S-Bahn durch und da ist immer so ein Schild Imbiss 50 Meter. Das habe ich schon immer gesehen, ich habe schon immer gedacht, was ist das wohl für ein Imbiss hier im Hafenindustriegebiet? Und da sind wir ja gewesen.
Ja, das war, ja, ich erinnere mich.
Die historische Tankstelle.
Die historische Oldtimer-Tankstelle.
Die Oldtimer-Tankstelle, ja. Also eine historische Tankstelle, wo sich immer Oldtimer treffen. Wer Autofan ist, wer alte Autos mag, da muss man unbedingt mal hinfahren. Also am besten auch mit dem Fahrrad, weil das ist mit dem Fahrrad super zu erreichen. Und ich war auch begeistert. Es war nur eine Angestellte, glaube ich, in dem Kaffeetresen. Wir waren irgendwie mit 20 Leuten da. Und wie schnell die Kaffee und die Käsekuchen und die Snacks fertig gemacht hat, Wahnsinn. Also die hat richtig gewirbelt.
Ja, also ich fand da auch tatsächlich noch einen sehr amüsanten Moment. Da kam dann irgendwann ein älterer Herr auf diese Oldtimer-Tankstelle gelaufen, guckte sich diese ganzen Fahrräder an, diese ganzen Neuräder, mit denen wir da waren, und sagte, ist das denn hier ein Flashmob? Das ist doch keine Tankstelle.
Ja, also da triffst du auch immer auf irgendwelche Leute, die Fahrzeuge pflegen und die Fahrzeuge mögen. Ich bin auch angesprochen worden, dass die Fahrräder gut aussehen. Ich habe sogar noch einen Post gekriegt. Ich habe euch auf der Tankstelle getroffen. Tolle Fahrräder.
Ja, irgendwann waren wir dann wieder zurück im Hotel und dann war quasi diese Fahrradpräsentation auch damit beendet. Wir waren dann noch lecker essen abends und am nächsten Tag haben unsere Wege sich dann quasi getrennt. Du bist dann weiter nach Berlin gefahren und ich bin mit einem Auto voll mit Fahrrädern zurückgefahren, weil du warst vorher noch auf einem kleinen Overnighter mit einem Kumpel. Wir hatten unsere Rennräder dabei, die mussten alle irgendwie nach Hause. Und ja.
Ja, 4 Fahrräder und Zugfahrt geht nicht, ne?
Das ist wahr, nicht so knorke.
Und du hattest ja sogar 5 dabei, weil du noch einen Kunden hast. Also das hat sich mal gelohnt, mit dem Auto zu fahren, glaube ich. Ich habe auch keine andere Lösung gesehen. Ich hätte nicht mit 3 Fahrrädern anreisen können. Ja, weil ich für einen Freund noch ein Fahrrad mitgenommen habe, dem habe ich einen Overnighter zum Geburtstag geschenkt.
Das ist ja cool.
Und das hat er jetzt am letzten Freitag eingelöst.
Das heißt, deine Fahrradwoche, die ging quasi schon in der Vorwoche los.
Ja, ist Freitag sehr früh, morgens Start in Hamburg-Harburg und dann direkt in die Wälder und in die Heide und eine wirklich wunderschöne Tour durch die Heide, Lüneburger Heide, mit Wilgeser Berg, mit allem, was man sich vorstellen kann. Kein einziges Auto getroffen, viel Single Trails, super Pausen an total schnuckeligen Orten. Also das war wirklich ein Overnighter vom Allerfeinsten.
Da bin ich schon gespannt, da wirst du uns ja bestimmt später nochmal drüber erzählen im Tourentipp. Jetzt bist du aber nach Berlin gefahren. Was hat dich dann in Berlin erwartet?
In Berlin gab es die Viva Velo, der Kongress der Fahrradwirtschaft.
Okay, und was kann ich mir darunter vorstellen? Also du hattest es ja im letzten Podcast schon mal angekündigt. Ich glaube, ihr habt Prominenz erwartet. War die Prominenz da?
Ja, Prominenz ist immer da, also gar keine Frage. Aber Robert Habeck hatte Corona und konnte dann tatsächlich den Abend nicht auftreten. Also die Viva Velo ist der Kongress der Fahrradwirtschaft, der war den ganzen Tag über und abends schloss sich dann noch der parlamentarische Abend an, wo ganz viele Parlamentarier, also Mitglieder des Bundestages da waren und sich angehört haben, was die Fahrradwirtschaft so zu bieten und zu fordern hat.
Und was hat sie zu bieten und zu fordern?
Ja, das war eigentlich ganz witzig. Ein FDP-Mann sagte, ja, ist doch alles super, macht doch weiter so, ihr habt doch ein gutes Geschäft hingelegt ohne Unterstützung der Regierung, dann braucht ihr ja auch offensichtlich keine Unterstützung. Ich glaube, das war nicht das, was alle hören wollten. Aber die Politiker der anderen Parteien waren da deutlich aufgeschlossener. Also die haben schon signalisiert, dass es ganz gut ist, dass die Fahrradwirtschaft sich jetzt auch mal gemeldet hat. Das wurde erzählt, dass die anderen Lobbyverbände dem Wirtschaftsministerium oder den Wirtschaftspolitikern immer auf den Füßen stehen und immer wieder was fordern, immer wieder Forderungen vorbringen. Und die Fahrradwirtschaft hat sich irgendwie in den letzten Jahren bei dem Wirtschaftsministerium oder bei den Wirtschaftspolitikern irgendwie überhaupt nicht gemeldet. Und das haben wir jetzt aufgelöst, das war ganz gut, denn Fahrradwirtschaft ist eben auch ein Wirtschaftsfaktor.
Ja, sonst weiß ich auch noch von den anderen Veranstaltungen, ob es jetzt Eurobike war oder diverse andere Veranstaltungen, dass immer das Verkehrsministerium in die Eisenmangel genommen wurde und da gar nicht so auf die Wirtschaft geguckt wurde.
Also du hast recht, wir sind immer ganz logisch verbunden mit dem Verkehrsministerium, weil wir wollen Radverkehr fördern, wir wollen die Verkehrswende herbeiführen. Und da ist natürlich das Verkehrsministerium der erste Ansprechpartner. Aber wir sind ja auch eine Lobbyvertretung für den Wirtschaftsverband Fahrrad. Also Fahrrad als Wirtschaftsfaktor sollte man nicht unterschätzen. Und Fahrrad ist eben auch immer eine Lösung für wirtschaftliches Handeln. Deswegen brauchen wir oder muss unser Lobbyverband eben auch auf das Wirtschaftsministerium zugehen.
Und von da waren jetzt auch einige Leute vertreten?
vom Wirtschaftsministerium waren wirklich viele Menschen da und Wirtschaftspolitiker waren auch viele Menschen da. Das heißt, wir haben unsere Ansprechpartner gefunden und wir sind auf offene Ohren gestoßen, weil die haben wirklich gesagt, es hat uns auch gefehlt, dass ihr kommt. Also wir warten tatsächlich auf euch. Wir wollen uns ja auch ranhängen an die positiven Geschichten vom Fahrrad. Fahrrad ist immer positiv besetzt. Fahrrad hat ja immer was Gutes. Ob das jetzt um einen Stadtteilladen geht, der seinen Kiez versorgt, ob es um neue Erfindungen geht, ob es um smarte Systeme geht, ob es darum geht, Umwelt zu schützen, Gesundheit zu fördern oder Verkehr zu minimieren. Immer ist das Fahrrad dabei und das ist natürlich für das Wirtschaftsministerium super interessant.
Das ist doch schon mal auf jeden Fall ein positives Feedback aus der ganzen Veranstaltung.
Genau, es wurden dann auch von den Politikern Fragen gestellt, ob wir weiter die Produktion nach Europa und nach Deutschland verlagern, was durchgehend bejaht worden ist. Also wir werden immer noch auf Teile aus Fernost angewiesen sein, weil da passiert eben ganz viel. Aber eben auch vieles wird wieder zurück nach Europa geholt oder wurde schon zurück nach Europa geholt. Also von daher durchaus eine sehr, sehr positive Veranstaltung.
Also ich konnte ja selber nicht vor Ort sein, aber ich habe auf jeden Fall direkt im Anschluss schon die ersten Presseberichte gelesen. Und da war auch das Thema Lastenradförderung wieder ein Thema.
Ja, das war natürlich ein kleines Highlight, weil während der Veranstaltung auf der Bühne die Verlängerung der Lastenradförderung bekannt gegeben wurde. Also die gewerbliche Lastenradförderung, 25% Zuschuss für ein Lastenrad, jetzt bis 3.300 Euro. Das wird es weiterhin geben bis 2027. Also wenn du Gewerbetreibender bist, wenn du ein Gewerbe hast, dann kannst du dein Lastenrad mit 25% fördern lassen, maximal bis 3.300 Euro. Ich finde, das ist eine super Chance, einfach ein Lastenrad mal gewerblich zu kaufen.
Ja, und das Ganze soll jetzt im Oktober schon starten, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau, geht jetzt direkt los, also brauchst du gar nicht mehr lange warten. Man muss sich immer vorher Angebote einholen. Man darf nicht kaufen, bevor man nicht den Förderbescheid hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber Angebote, die kannst du natürlich schon mal einreichen.
Sehr gut.
Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
Das wird jetzt aber ganz, ganz kurz, weil wir haben schon so viel von dem berichtet, was Rad und Tour diese Woche gemacht hat. Wir sind halt viel Fahrrad gefahren, Simeto getestet, Overnighter, Cyclassics. Also das waren ja schon alles Aktivitäten der Rad und Tour Crew. Und was machen wir am kommenden Donnerstag, Marlene?
Am Donnerstag findet im Zuge der Mobilitätswoche das erste Radforum in Cuxhaven statt.
Oh, das wird ja spannend. Da muss ich dann wohl mal hin.
Ich bin schon gespannt, was du nachher berichtest. Ich kann mir darunter noch nicht so viel vorstellen.
Ich auch nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Das ist in Cuxhaven im Rathaus und startet abends um 18 Uhr. Du bist eingeladen, komm doch einfach hin. Als Cuxhavener natürlich, ruckzuck bist du ja da mit dem Fahrrad. Und dann hoffe ich, dass wir uns da sehen. Ich freue mich drauf.
Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
Simeto, da müssen wir uns mal an einen neuen Namen gewöhnen, oder?
Ja, also das ist was ganz anderes, aber ich muss sagen, mir gefällt das.
Passt aber natürlich auch in die Logik von Stevens. Simeto ist ein Fluss in Italien.
Genau,
Sizilien. Und wenn ihr wisst, dass, wie bitte?
Sizilien.
In Sizilien, um genau zu sein. Und wenn ihr wisst, dass viele Fahrräder bei Stevens ja nach Orten oder Gegenden in Italien benannt sind, passt das Simeto natürlich genau rein. Was nicht so ganz passt ist, glaube ich, dass das ein Urban-Rad ist, also für die Stadt, aber der Fluss eher so, ja, nicht unbedingt Stadtdschungel ist.
Ja, aber die haben das ja auch so ein bisschen mit diesen Rundungen und mit dem Geschwungenen und sowas beschrieben.
Also passt, ich merke schon. Okay, dann lass uns doch mal beschreiben, was das Simeto ist und wofür das ist und was das kann. Also ja. Du bist es ja gefahren, wie fandest du es denn überhaupt?
Also ich muss sagen, ich habe es ja vorher auf dem Bild gesehen, du hast es mir ja kurz vorher noch gezeigt und da habe ich so gedacht, okay, ja, interessant, so irgendwie anders als das, was man so kennt, so vom E-Strada zum Beispiel. Und als ich dann drauf saß und es in echt gesehen habe, muss ich sagen, fand ich es richtig, richtig toll.
Aha, du warst also erst nicht so richtig überzeugt vom Bild, aber vom Fahren ja.
Ja.
Könnte das an den sehr breiten 27,5 Zoll Laufrädern gelegen haben?
Könnte daran gelegen haben. Also das allererste, woran ich tatsächlich gedacht habe, als ich es gesehen habe auf dem Bild, war das Voom Now für okay. Erwachsene.
Okay, das Voom Now ist aber auch ja so ein stylisches Rad. Und das Simeto hat keine zwei unterschiedlich großen Laufräder, aber 27,5 Zoll. Ich fand das, meine waren erst ein bisschen zu hart aufgepumpt, weil wir sind mal losgefahren, Hamburg, Innenstadt, Kopfsteinpflaster, Da war es so ein bisschen rubbelig, habe ich aber Luft abgelassen, da war es natürlich perfekt danach.
Ja, also ich muss sagen, die Reifen haben sensationelle Dienste geleistet. Also dadurch, dass ja dieses Fahrrad keine Federgabel vorne hat, sondern halt diese breiten Reifen, übernehmen die so ein bisschen diesen Job von ja den ungeschmiegten Fahrradwegen, die es so in Hamburg vielleicht auch zwischendurch mal gibt.
Ja, und das machen sie gut, finde ich. Also es ist sehr komfortabel zu fahren, auch ohne Federung. Also wie du schon gesagt hast, keine Federgabel, keine gefederte Seilschürze, keine Hinterradfederung und trotzdem extrem komfortabel. Aber das hat den Vorteil, dass wir keine Federelemente drin haben, dass das Fahrrad inklusive Vordergepäckträger schon alles dran, mit allem drum und dran, unter 24 Kilo wiegt, also 23,6 Kilo, finde ich doch einen richtig guten Wert für so ein Stadtrad.
Mega, und trotzdem hast du halt echt auch, kannst damit auch echt Strecke fahren. Also ich meine, wie viel sind wir gefahren? Wir sind bestimmt 50 Kilometer oder 40 Kilometer gefahren.
Genau.
Und der Akku war quasi voll.
Ja, der Akku war noch voll, also man hätte noch deutlich weiterfahren können. Und, das habe ich auch gesagt, ich kann mir das E-Simeto auch tatsächlich so als Tourenvariante vorstellen, nochmal so mal eine Radtour zu machen oder auch eine Zweitagestour, dann gibt's ja dafür das Rad auch einen Rage Extender, da kann ich einen Zusatzakku ranbauen, 250 Wattstunden mehr, das Fahrrad selber hat 400, dann habe ich 650, also das reicht wirklich für lange Touren dann.
Ja, also klassisch ist es natürlich irgendwie dafür entwickelt worden, in der Stadt damit mobil zu sein, deswegen haben sie sich auch dagegen entschieden, einen Gepäckträger ranzubauen, aber du kannst ihn dazu.
Genau, es gibt einen Gepäckträger für hinten, den man bauen kann. Vorne ist immer einer dran, serienmäßig. Da kann man schön einen Aktenkoffer, eine kleine Tasche drauf machen oder eben auch den kleinen Einkauf. Super stylisch natürlich. Was hatte ich gesagt? 400 Wattstunden ist der Hauptakku. Den kann man rausnehmen. Das fand ich auch ganz wichtig. Also der ist entnehmbar. Viele dieser Stadtradkonzepte haben ja den kleinen Akku, den man dann nicht rausnehmen kann. Das macht das Fahrrad ja immer noch ein bisschen leichter. Aber hier entnehmbar, und ich finde das für die Stadt auch total wichtig, weil ich einfach oft mal irgendwo hinfahre, wo ich den Akku dann am Schreibtisch lade oder sonst irgendwo.
Ja, definitiv.
Also ich finde, ein großer Vorteil ist tatsächlich der entnehmbare 400 Wattstunden Akku. Das Ganze ist ein Bosch-System, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen jetzt, wenn ihr die Daten hört, die ihr euch auskennt, dann wisst ihr schon, das geht wahrscheinlich hier um Bosch-System. Verbaut ist der SX-Motor mit 55 Newtonmeter. Ich fand den auf jeden Fall stark genug. Ich fand den leise. Ich war total begeistert vom Fahren. Und das Purion 200 Display, das fahre ich ja auch nur an meinem Rad. Ich finde das völlig ausreichend für alle Informationen, die ich haben will, und total clean.
Ja, also es war wirklich ein sehr stylisches Fahrrad. Und ich finde, auch wenn ich auf den ersten Blick gedacht habe, oh krass, das ist ja gar nicht so sportlich, wie man Stevens vielleicht kennt. Man saß zwar viel aufrechter, aber trotzdem war man sportlich unterwegs. Also ich hatte das Gefühl, auch wirklich Fahrrad zu fahren und nicht E-Bike zu fahren.
Genau, und ich finde, die Kombination aus sportlich und komfortabel ist einfach super gelungen. Also ich habe in der Stadt mich gut umgucken können. Es gab ein paar neue Strecken, Milchstraße zum Beispiel, die Ecke da hinten hoch. Das kannte ich nicht und da habe ich mir die Häuser sehr schön angeguckt. Da habe ich mich sehr auf die Häuser rundherum konzentriert. Und da hat man gemerkt, das ist ein Fahrrad. Du kannst gucken, du kannst dich in der Gegend umgucken und das Fahrrad, egal wo du rüberfährst, fährt einfach weiter. Breite Reifen rollen überall drüber und fand es total angenehm von der Sitzposition und trotzdem sportlich. Ja, und dann gibt's ja auch noch verschiedene Fahrräder, also Formen, ne?
Genau, also wir haben einmal den klassischen Diamantrahmen, kann man jetzt mal so sagen.
Und so ein mixter Rahmen mit einem leicht geschwungenen Oberrohr, was weiter tiefer ansetzt. Und das Gute ist, jetzt reden wir wirklich nicht von Lady- und Herrenrad, sondern die haben alle genau die gleiche Geometrie. Also wenn ich mir einen XL-Rahmen mit einem Low-Tube, also mit einem tieferen Rohr bestelle, dann passt das XL genauso mit dem oberen Rohr, also Rohr oben oder unten. Das ist völlig egal, das ist genau die gleiche Geometrie. Das heißt, es ist überhaupt nicht geschlechtsspezifisch konstruiert. Ich kann einfach die Größen hin und her tauschen, so wie mir das gerade passt.
Sie fahren quasi gleich.
Die fahren auch genau gleich. Und es gibt drei Farben, zwei Formen und jeweils vier Größen. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz, weil nicht jede Farbe gibt es in jeder Größe. Also da müsst ihr nochmal genau reingucken, welche Farbe, welche Größe. Wenn du das wissen willst, dann geh doch einfach mal auf die Stevens-Seite. E-Simeto ist jetzt sofort verfügbar. Das finde ich total gut. Der Launch war jetzt gerade erst. Wir sind die Ersten, die es gefahren sind. Und jetzt Samstag ist schon das erste bei uns verkauft worden, was im Laden war. Also jetzt das ging
fix.
Das ging jetzt fix von der Weltpremiere zum ersten verkauften Rad so schnell. Das ging noch nie so schnell, glaube ich. Ich finde den Zeitplan, den Stevens da gemacht hat, eigentlich extrem gut. Vorstellen und auch ausliefern gleichzeitig. Ich habe das sonst so oft ganz oft erlebt bei den Fahrrädern, die werden vorgestellt und irgendwie 3-4 Monate später sind die erst verfügbar. Also wenn du an diesem Rad Interesse hast, wir haben es vorrätig, bei uns kannst du es Probe fahren, bei uns kannst du es direkt kaufen und mitnehmen. Mach einen Termin dafür, lass dich beraten eine Stunde, wir passen das genau an, wir machen Body Scanning so, dass das Fahrrad wirklich perfekt für dich passt. Und wenn du dich jetzt fragst, was dieses Rad kostet, wenn wir so davon schwärmen, ich finde, das ist eigentlich auch noch ein Knaller, weil das Fahrrad unter 4.000 Euro zu kriegen ist, also 3.999 Euro für ein komplett ausgestattetes Fahrrad, losfahren, fertig, sorgenlos, das finde ich eigentlich sensationell.
Definitiv, absolut. Also ich bin begeistert und wie man schon sieht, die ersten Kunden haben es gekauft, also es spricht nur für dieses Rad. Geh mal auf unsere Homepage, lass dich beraten, mach einen Beratungstermin und überzeug dich selber davon. Also manchmal ist es auch der zweite Eindruck, wie bei mir, der einen umhaut.
66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
Thorsten, jetzt hast du im Hauptteil schon ein bisschen angeteasert, dass es beim Tourentipp um deinen Overnighter geht. Ich weiß, du hast erzählt, du hast wahrscheinlich noch nie so einen tollen Overnighter gemacht wie der.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht, obwohl natürlich auch alle Overnighter mit dir und Mike und Michi super sind. Aber hier passte einfach alles perfekt. Also noch perfekter ging es nicht. Wir haben eine Reifenpanne gehabt, die sich von selbst abgedichtet hat. Das hat also super funktioniert. Ansonsten war die Tour so geplant, dass wir 5 Kilometer oder 4 Kilometer vom Ziel am Edeka vorbeikommen. Das hat auch geklappt. Das Ziel war dann so eine kleine Hütte im Wald. Also keine geschlossene Hütte, sondern nur so eine Unterkunft. Und wir haben in dieser Unterkunft übernachtet. Das Wetter war fantastisch. Es war warm. Es war bis spät in die Nacht warm. Es waren kaum Mücken unterwegs. Wir haben einen tollen Sonnenuntergang gehabt. Wir waren ganz alleine im Wald oder fast ganz alleine im Wald. Und die Strecke war einfach eine Sensation.
Okay, das klingt auf jeden Fall total schön. Ich habe ja ein paar Bilder gesehen, aber beschreib doch mal, was war denn so schön an dieser Strecke?
Also viele von den Strecken waren Single Trail oder kleine Wege. Also so gut wie gar nichts auf der Straße. Also ich glaube maximal waren mal 500 Meter Straße, die wir gefahren sind. Und ansonsten sind wir wirklich in der Wildnis gefahren durch Wälder, durch die Heide. Dann haben wir noch an so einem See gehalten, in dem wir dann reingesprungen sind. Ah, nee, das stimmt nicht. Reingesprungen wäre jetzt übertrieben, weil da waren ein paar mehr Besucher. Wir konnten uns nicht nackig machen und hatten auch keine Badehosen mit. Deswegen sind wir nur mit den Füßen eben rein. Und Fridtjof, mit dem bin ich gefahren. Fridtjof hatte dann direkt einen Blutegel am Bein und ist dann tanzend und hüpfend wieder raus aus dem See.
Ich wusste gar nicht, dass es sowas hier gibt.
Doch, doch. Den hatte er am Bein und dann konntest du ihn springen sehen. Und da sind wir aber auch gleich weitergefahren. Am nächsten Tag hatte er nochmal die Möglichkeit, in die reißende Seewe zu springen. Also wirklich reißender Fluss an der Stelle, wo wir waren. Und da ist er dann reingesprungen. Und das war dann nochmal eine tolle Erfrischung. Da waren auch keine Blutegel.
Na, sehr schön. Und ihr habt aber dann quasi in der Hütte übernachtet. Und gab es auch ein Lagerfeuer?
Ja, das weißt du ja, dass ein Lagerfeuer immer so ein bisschen gefährlich ist. Wir haben, ich habe einen kleinen Kocher dabei gehabt. Und in dem Kocher, da ist ja eine kleine Brennkammer drin. Und wir haben ein Mini-Tischfeuer gemacht in dieser Brennkammer von dem Kocher.
Okay.
Aber es war gemütlich, das hat uns Licht gespendet. Wärme mussten wir ja nicht haben, weil es ja warm war. Hat uns Licht gespendet, ein bisschen beschäftigt. Und dann kam mitten in der Nacht, also da wo wir genächtigt haben, war wirklich gar nichts. Und ich werde euch diese Hütte empfehlen. Ihr kriegt den Tourentipp von mir, da werden wir die Hütte markieren. Also wenn ihr auch mal draußen schlafen wollt, die Hütte ist auch für den Winter gut, weil die windgeschützt ist und am Waldrand liegt. Und nachts kamen dann 2 Scheinwerfer angefahren.
Oh, das kenne ich, das Gefühl.
Ja, das kennen wir schon. Polizei, Jäger, Förster, was auch immer, ne?
Ja.
In diesem Fall waren das dann 2 Radfahrer.
Ach was.
Ja, 2 Leute, die eine Overnighter-Stelle gesucht haben. Die kamen aus Hamburg und die waren vorher essen und sind dann nach dem Essen gehen, haben sie noch eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Und die hatten, glaube ich, auch zielgerichtet diese Hütte angesteuert. Und waren total enttäuscht, dass da schon 2 saßen. Oh, sagt sie, das ist für voll hier. Ja, da haben wir die aber eingeladen, haben wir noch eine total schöne Nacht gedacht. Bis 12:30 haben wir noch mit denen Blödsinn geredet. Das war total super.
Ah, cool. Also es ist auf jeden Fall schon so ein Spot, der bekannt ist unter Radfahrern, unter Bikepackern wahrscheinlich und sich lohnt.
Also ich weiß nicht, wie bekannt der wirklich ist, weil es war sehr, sehr einsam da oben und es war irgendwie 3-4 Menschen, die ab 20 Uhr dann noch vorbeigegangen sind. Also wirklich einsam. So ein Geheimspot ist es nicht, weil da waren ja noch welche, aber es ist auch noch nicht wirklich überlaufen. Und deswegen, euch verrate ich das, dir verrate ich das. Wirst du in den Shownotes finden, wo die Hütte ist. Fahr da hin, hab da richtig Spaß dran. Und die Verbindung im Übrigen von das habe ich die ganze Zeit gedacht bei der Tour. Wir sind ja mit Gravelbikes gefahren. Also Gravelbikes haben wir letztes Mal vorgestellt, werden wir nochmal genauer vorstellen. Und ich habe immer gedacht, die Strecke ist aber so schön. Ist das nicht auch was für Leute, die nicht so sportlich Radfahren? Und das Easy Meto zum Beispiel, was wir gerade vorgestellt haben, kann ich mir vorstellen, geht auch genau für diese Strecke. Du brauchst keine Geländereifen. Du brauchst nur was gegen den tiefen Sand. Da reichen die Easy Meto, diese breiten Reifen. Wenig Luft drauf. Ich glaube, dann kannst du auch diese Strecke mit so einem Rad abfahren.
Das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und ich glaube auch gerade die Lüneburger Heide, ich meine, wir waren ja schon mal da, die bietet sich auch total gut an, um da mit dem E-Bike zu fahren.
Ja, und wir haben ja Pausen gemacht auch an Gaststätten. Schafstall zum Beispiel, so heißt der es. Super Bewirtung, total toll gegessen. Bio, vegetarisch, vegan konnte man da essen und Heidschnuckenwurst. Also wirklich vom Feinsten. Dann haben wir noch so ein Hotel angesteuert, wo wir Kaffee getrunken haben. Also wirklich bestens alles.
Hast du denn trotzdem noch neue Wege kennengelernt, nachdem du jetzt ja auch schon ein paar Mal da warst?
Ja klar, immer wieder gut. Neue Wege. Also ich habe wieder was für euch im Petto und den Tourentipp stellen wir euch ein. Da sind ein paar schöne Wege bei. Fahrt ihm einfach mal nach, nehmt das unter die Räder. Lohnt sich in jedem Fall auch im Herbst, im Winter. Fahrt, wann immer ihr wollt.
Und das erwartet dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
Radfahren bei Hitze und bei Wärme ist natürlich eine schöne Sache, aber eigentlich ist fast die schönste Zeit zum Radfahren der Oktober, oder?
Ja, diese goldenen Blätter, alles wird farbig und also ich finde das genial.
Also machen wir doch mal beim nächsten Mal ein paar Tipps, ein paar mehr Tourentipps. Also was sind unsere Empfehlungen im Herbst mal Rad zu fahren oder wo sind unsere Empfehlungen, wo ihr Radfahren solltet? Lasst dich begeistern von unseren Empfehlungen beim nächsten Mal und dann wirst du ganz sicher aufs Rad steigen, weil 3. Oktober, Feiertag und dann Herbstferien. Also es gibt so viele Möglichkeiten im Oktober Rad zu fahren. Und wir bieten dir tolle Strecken dafür.